Alles hängt mit allem zusammen, heißt es oft. Aber wenn Zusammenhängen schiere Abhängigkeit bedeutet, dann wird es unangenehm, wenn nicht sogar gefährlich. Die ATTAC-Bundesarbeitsgruppe Europa hat zu einem Webinar mit Werner Rügemer, Politikwissenschaftler und Publizist, eingeladen mit dem Thema EU 2025: Souveränität oder stärkerer Vasallenstatus? Ausweg aus der gefährlichen Abhängigkeit von den USA? Im Folgenden hören Sie den Mitschnitt.
Der Auslöser für die intensivierte Diskussion über die Stellung Europas ist ja die Politik der Trump-Regierung. Aber diese Forderung, die jetzt verstärkt erhoben wird, dass Europa sich souverän oder souveränär machen soll, die ist ja schon etwa ein Jahrzehnt alt. Sie wurde ja schon von der Bundeskanzlerin Merkel und von dem französischen Präsidenten Macron vertreten. Aber sie haben ja in der Praxis dann das Gegenteil gemacht. Ich zähle mal einige dieser Maßnahmen auf. Das betrifft einmal das Militär. Seit US-Präsident Obama die geänderte Strategie verkündet hat, dass jetzt China der Hauptgegner ist, hat er ja schon die Erhöhung der Militärbudgets der europäischen NATO-Mitglieder auf 2% des BIP verlangt. Und das haben ja dann auch alle EU-Staaten einschließlich Deutschlands brav befolgt. Danach hat der Präsident Biden 3% verlangt. Dem kommen auch die europäischen Staaten mit. Und die europäischen NATO-Staaten haben auch die Aufforderung der USA befolgt, den Stellvertreterkrieger Ukraine mit mehr Waffen zu beliefern, an zweiter Stelle nach den USA. Und auch die verstärkte Feinderklärung gegen Russland mit zu vollziehen. Ebenfalls folgten die europäischen, jedenfalls die führenden Regierungen wie die französische, die deutsche, die englische und dann auch die wichtigen osteuropäischen Staaten wie Polen, die folgten auch den anderen Aufforderungen aus den USA, nämlich mehr Taiwan diplomatisch aufzuwerten. Auch die EU hat das mit einer eigenen Delegation mit weiteren Unterstützungen gemacht. Und es gab auch keinen Widerstand gegen die für das nächste Jahr festgelegte Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen, die gegen Russland gerichtet sind. Aber auch dieser Ruf von Merkel, Macron nach mehr europäischer Souveränität wurde auch in der Wirtschaft nicht befolgt. Also auch im Bereich der Wirtschaft haben die europäischen Regierungen, die wie Merkel und Macron nach mehr europäischer Souveränität gerufen haben, in der Praxis die amerikanischen Wünsche, Forderungen erfüllt. Nämlich zum einen seit spätestens der Finanzkrise 2008 haben amerikanische Investoren, Hedgefonds, Private Equity Fonds und dann auch die ganz großen wie BlackRock, Vanguard, State Street sich zu den führenden Eigentümern, Aktionären der Banken und wichtigen Konzerne in der EU gemacht. Vor allem eben in den wichtigen Staaten wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, in England sowieso und auch in der an sich neutralen Schweiz. Des Weiteren, aufgrund auch dieser amerikanischen Dominanz der Aktionäre in den führenden Unternehmen, ist seit etwa einem Jahrzehnt eine Deindustrialisierung im Gange, mit einer spätestens dann seit der Pandemiepolitik spürbaren Wirtschaftskrise. Aber trotzdem, und das ist eben auch der Wunsch sozusagen oder die Strategie der amerikanischen Großaktionäre in Deutschland, die Wirtschaftskrise ist da, Arbeitsplätze werden abgebaut oder ausgelagert nach USA oder nach China. Und trotzdem steigen die Aktienwerte, steigt der DAX auf bisher unerreichte Rekordhöhen und die Ausschüttungen, die Dividenden und die Boni sind so hoch wie noch nie. Und wir haben auch eine zunehmende Tätigkeit amerikanischer Berater innerhalb der Europäischen Union. Also BlackRock ist nicht nur der wichtigste Berater der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission. Und amerikanische Berater sind auch führend bei der Umstrukturierung, also von Unternehmen und auch bei der Beratung, etwa auch der Bundesregierung. Und wir haben auch eine in diesem Zusammenhang mitgeförderte Amerikanisierung der Arbeitsverhältnisse. Das heißt also die Leiharbeit, die Teilzeitarbeit, die prekäre Arbeit, auch bei den großen amerikanischen Konzernen wie Amazon und so weiter, werden gezielt installiert. Und die gezielte Anwerbung migrantischer Beschäftigter ist ja ohnehin Teil der EU-Beschäftigungspolitik, hat aber eben in den letzten Jahren noch zugenommen und ist auch eben erweitert worden über das Reservoir der Billigarbeiter aus Osteuropa nach Staaten außerhalb der Europäischen Union. Ja, zum nächsten Abschnitt. Das ist ja eine Entwicklung, die seit 15, 10 Jahren schrittweise vorangekommen ist und eben die europäische Souveränität entgegen den rhetorischen Willenserklärungen in das Gegenteil verkehrt hat, die noch größere Abhängigkeit, sowohl militärisch wie auch wirtschaftlich. Kommen wir dann also jetzt zu dem Verhältnis Europa-USA seit der zweiten Trump-Regierung. Auch da ist ja die verstärkte Erklärung nach europäischer Souveränität, auch durch unseren aktuellen Bundeskanzler Merz. Aber in der Wirklichkeit ist auch hier das Gegenteil der Fall bei aller Kritik an Trump. Aber die weitere Aufrüstung, die von Obama auf 2%, von Biden auf 3% gefordert wurde, bei Trump wird sie bei den europäischen NATO-Mitgliedern auf 5% gefordert. Das hat auch der Trumpsche Verteidigungsminister Pete Hegseth zuletzt vor einigen Wochen bei seinem Treffen in Brüssel mit den europäischen NATO-Vertretern bekräftigt. Unsere Regierung wünscht, dass ihr auf 5% des BIP eure Militärbudgets erhöht. Und wir konzentrieren uns, sagte Pete Hegseth, auf unseren neuen Feind, der allerdings eben auch schon von Obama als solcher ausgerufen worden war, auf China. Aber Trump verschärft das jetzt nochmal durch zusätzliche Maßnahmen. Und nach seinem Auftritt in Brüssel ist Pete Hegseth ja dann gezielt nach Asien weitergereist, um die dortigen US-Stellvertreterkrieger noch weiter aufzurüsten. Also namentlich hat er gesagt, wo er hinfährt, nämlich nach Japan, nach Taiwan, nach Indonesien und nach Südkorea. Und das ist also auch von der Bundeswehr etwa mit vollzogen worden, ne? Also auch die Bundeswehr hat schon, wenn auch sozusagen in kleiner Ausführung, ein Kriegsschiff nach Asien geschickt. Auch bei aller geforderten europäischen Souveränität. Die Führung der USA in der NATO wird also überhaupt nicht in Frage gestellt. Und auch alle amerikanischen Militärstützpunkte in Europa, vor allem in der Bundesrepublik, wo es die meisten gibt, aber auch in den anderen EU-Staaten wie Italien, England und so weiter, bleiben die amerikanischen Stützpunkte und werden eher noch sozusagen digital ausgebaut. Und auch unser jetzt gewählter Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor seiner Wahl in seinem Wahlprogramm verkündet, wir werden bei der Trump-Regierung noch mehr Fracking-Gas und noch mehr Rüstungsgüter einkaufen. Auch, weil ja Merz sich auch als Dealmaker versteht, um Trump daran zu hindern, höhere Zölle gegen Europa zu erhöhen, was aber bekanntlich Trump nicht daran gehindert hat, die Zölle trotzdem zu erhöhen. Und nicht zuletzt, das ist aber ideologisch besonders wichtig, die Europäische Union, alle europäischen NATO-Mitglieder und auch möglicherweise an erster Stelle mit England zusammen. Friedrich Merz hat schon im Bundestagswahlkampf erklärt, unsere Unterstützung für Israel gilt uneingeschränkt und ich werde dafür sorgen, dass der israelische Ministerpräsident Netanyahu nach Deutschland eingeladen werden kann und nicht verhaftet wird und nicht das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs erfüllt wird. Das heißt also, bei aller Kritik an Trump in der Realpolitik, also auch nicht zuletzt gegenüber Israel in der Unterstützung nicht nur des Völkermords in Palästina, sondern auch der militärischen Ausweitung der israelischen Aktivitäten im ganzen Nahen Osten, bisher also Libanon und Syrien und ja schon länger geplant auf Iran. Auch das unterstützt die Europäische Union, die deutsche Bundesregierung. Das war schon bei Scholz so, das wird auch bei Merz mindestens genauso sein. Also das heißt, bei aller Kritik an Trump gibt es keine verstärkte europäische Souveränität. Im Gegenteil. Ich gehe jetzt nochmal historisch kurz zurück. Denn wenn wir überlegen, das ist ja unsere Perspektive, wie kommen wir aus dieser gefährlichen Abhängigkeit von den USA heraus, da müssen wir mal gucken, wie hat sie sich historisch entwickelt und was sind die wesentlichen Instrumente dieser Abhängigkeit, die wesentlichen auch vertraglich abgestützten Maßnahmen. Dann kommen wir zurück auf die Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ganz verkürzt gesagt, auch da hat dieser Zangenzugriff der USA aus Militär und Investitionen und wirtschaftlicher Aktivität von Anfang an gegriffen und zur Neuordnung und auch schließlich zur Gründung der Europäischen Union geführt, nämlich vereinfacht gesagt, in der Kombination von Marshallplan mit der NATO. Ne? Marshallplan und NATO haben sozusagen dieselbe Quelle. Man kann das auch personifizieren an der Person des George Marshall, der im Zweiten Weltkrieg der oberste Militärchef des amerikanischen Militärs weltweit gewesen ist. Danach war er dann Chef des State Department und hat den Marshallplan konzipiert oder mit durchgezogen, als oberster Minister der USA im State Department verantwortet und umsetzen lassen in Europa, Westeuropa zunächst. Und bis 1949 war er dieser Chef für den Marshallplan und unmittelbar danach, ab 1949, war er dann auch der Verteidigungsminister der USA. Die NATO hat auch beinhaltet, dass der europäische Standort ein möglicher Standort für einen von den USA gegen die Sowjetunion geführter Atomkrieg sein könnte. Dem hat auch die Bundesregierung unter dem CDU-Vorsitzenden und Friedrich Merz-Vorgänger Konrad Adenauer zugestimmt. Und diese Kombination Wirtschaft und Militär, Marshallplan und NATO, ist dann auch nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten so fortgeführt worden. Das heißt, nach 1990 die Osterweiterung der Europäischen Union stand diesmal noch eindeutiger unter der Priorität der NATO-Osterweiterung. Also es gibt keine einzige Ausnahme. Alle osteuropäischen Staaten sind zuerst in die NATO eingetreten mit Zustimmung der Europäischen Union und alle ohne Ausnahme sind dann erst danach in die EU eingetreten oder durften dann auch in die EU eintreten. Und es gibt ja heute auch mehrere osteuropäische Staaten, die noch eigentlich lange keine Aussicht haben, Mitglied der EU zu werden, aber schon NATO-Mitglieder sind, ja, also wie Albanien und Nordmazedonien und so weiter. Die Europäische Union hatte Vorstufen, die von den USA durchgesetzt worden sind. Die erste Vorstufe war die Montanunion ab 1952. Und die schon die wesentliche Vorprägung hatte für die heutige Europäische Union. Das heißt also, die Chefs hießen auch schon hohe Kommissare. Der erste hohe Kommissar der Montanunion hieß bekanntlich Jean Monnet, später dann der Gründervater Europas genannt, ein amerikanischer Banker, der eben sozusagen den Vorteil hatte für die Europäer, dass er französischer Herkunft war und sozusagen als Franzose verkauft werden konnte, obwohl er das seit den 1920er Jahren nicht mehr gewesen war, sondern eben als Banker in den USA aufgestiegen ist und dann auch in der Roosevelt-Regierung während des Zweiten Weltkrieges verantwortlich war für die Ausrüstung der europäischen Alliierten. Er war der erste hohe Kommissar und auch die Montanunion hatte ein Parlament, das aber nur eine beratende Funktion hatte. Und das hat sich ja bis heute auch in der Europäischen Union diese Grundstruktur erhalten. Was sich ebenfalls erhalten hat, was von der Montanunion systematisch begonnen worden ist, war die Beschaffung von Niedriglöhnern. Die Montanunion hat für die zunächst in den Kohle- und Stahlkonzernen der Montanunion, also der 6 Gründungsstaaten der EU, der Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, Niederlande, für diese dort zusammengefassten Unternehmen hat die Montanunion Billigarbeiter vorzüglich aus diktatorischen Staaten beschafft, zunächst. Also aus Portugal, ne, von Salazar geführt, dann aus Franco, Spanien und dann aus dem armen italienischen Süden, Sizilien, Süditalien, bis dann also auch auf Nordafrika, Marokko, dann die Türkei und Jugoslawien zugegriffen wurde, was dann schon allmählich in die Europäische Union überging. Das heißt also, die Vorprägung der Europäischen Union seit der Montanunion, seit den 50er Jahren durch die USA hat die Merkmale, nämlich dass die Europäische Union eine Wirtschaftsunion ist, keine politische Union, wobei Wirtschaft natürlich die verkleidete Bezeichnung für Kapitalismus ist. Und ein wesentliches Merkmal eben in der Organisierung von Billigarbeit. Also die Europäische Union hat alle wesentlichen Kollektivrechte, die zu den Menschenrechten der UNO gehören oder die in der Unterorganisation der UNO, in der ILO, in der Internationalen Arbeitsorganisation beschlossen worden sind. Alle diese Kollektivrechte und wesentlichen Arbeitsrechte sind niemals von der Europäischen Union ratifiziert oder übernommen worden. Und deswegen ist dann also auch ein wesentliches Merkmal der Europäischen Union die Beschaffung von Billigarbeitern dann nach 1990, 2000 aus den verarmten osteuropäischen Staaten fortgesetzt worden. Und nachdem seit einiger Zeit das Reservoir von Billigarbeitern aus Osteuropa mehr oder weniger erschöpft ist, organisiert die EU seit einigen Jahren die Beschaffung von Niedriglöhnern aus außereuropäischen Staaten, also beispielsweise Verträge mit Indien, Kolumbien und ähnlichen Staaten. Ein wesentliches Merkmal der wirtschaftlichen Tätigkeit der Europäischen Union ist eben auch die Privatisierung, die Subvention von Privatisierung, die Subventionierung von Neugründungen von Unternehmen, auch gerade in ausgewählten osteuropäischen Staaten, aber immer auch ohne Auflagen für Arbeitsrecht. Die größte Lobby in Brüssel sind natürlich diejenigen aus den USA. Das heißt also zusammengefasst, Die USA haben die Europäische Union als kapitalfreundliche Bürokratie mitgeformt seit der Montanunion. Wie könnte nun der Ausweg aus diesem gefährlichen Vasallenstatus aussehen? Ich meine, er muss alle Bereiche umfassen. Also gefährlich ist nicht nur die schon in der Gründung von den NATO-Staaten Europas zugestandene Atomkriegsgefahr, die Erlaubnis, dass die USA auf europäischem Boden einen Atomkrieg gegen den alten wie neuen Feind Russland inszenieren können, zur Gefährdung der Europäer selbst, der eigentlichen Alliierten. Aber die USA kennen in dem Sinne keine Freunde. Deswegen gehört also zu den Forderungen nicht nur, die europäischen Staaten müssen raus aus der NATO und die US-Militärstützpunkte in den europäischen NATO-Staaten müssen aufgelöst werden. Aber auch international muss die Europäische Union aus der US-geführten sozusagen Alternativorganisation austreten, alternativ zur UNO. Die USA sind ja einerseits Mitglied der UNO, andererseits organisieren sie ja gegen die UNO auch ihre eigene internationale Ordnung, die ja auch unter der Formel Rules-Based International Order bekannt ist und ja auch etwa von unserer letzten Verteidigungsministerin Baerbock oft mit dieser Formel wiederholt worden ist. Das heißt also, wo die USA mit einer jeweils anders zusammengesetzten Allianz der Willigen ihre Kriege in Afghanistan oder sonst wo führen. Also das muss beendet werden. Stattdessen muss sich die EU, müssen sich die europäischen Staaten, muss sich die Bundesrepublik zum UN-Völkerrecht, zur UN-Charta und zu den UN-Menschenrechten bekennen, wobei eben die UN-Menschenrechte auch wesentlich die Sozial- und Arbeitsrechte beinhalten. Und das würde auch bedeuten, die Ablösung der wirtschaftlich und auch für die Mehrheit der Beschäftigten gefährlichen Abhängigkeit von den USA zu beenden, nämlich dass wir für die Wirtschaftspolitik das Kriterium des volkswirtschaftlichen Erfolgs betonen, im Gegensatz dazu, dass eben und verschärft zuletzt die großen amerikanischen Investoren wie BlackRock, Vanguard, State Street, die sich dann eben nur die lohnenden Unternehmen heraussuchen, sie aufkaufen und sie profitabel machen und mit ihnen jetzt mit den steigenden Gewinnen, während drumherum die Wirtschaftskrise ist, die erhöhten Gewinne rausziehen und den DAX-Wert nach oben ziehen. Das heißt also, wir müssen die ausländischen Investoren, die im Wesentlichen die Bestimmenden heute aus den USA kommen, sie müssen reguliert werden, damit sie, wenn sie hier bleiben, der Volkswirtschaft und der Mehrheit der abhängig Beschäftigten dienen können. Und was auch bedeuten würde, die Mehrheit der wirtschaftlichen Berater in einem breiten Spektrum, die gegenwärtige Umstrukturierung der Wirtschaft in der Europäischen Union, auch vor allem in Deutschland, ja mitberaten und mitgestalten, sind zu 95% amerikanische Wirtschaftskanzleien. Also was bei Friedrich Merz zwar bekannt geworden ist, dass er 4 Jahre lang von 2016 bis 2020 Funktionär bei BlackRock gewesen ist, also Aufsichtsratsvorsitzender der BlackRock Asset Deutschland AG. Aber was weniger bekannt ist, seit 2005, also 16 Jahre lang bis 2021, war Friedrich Merz nicht nur Anwalt bei der amerikanischen Wirtschaftskanzlei Mayer Braun bei ihrer Deutschland-Filiale in Düsseldorf, sondern er war auch Miteigentümer. Das heißt, er hat also 15 Jahre lang amerikanische Investoren, insbesondere Heuschrecken-Investoren beraten, die den deutschen Mittelstand, also praktisch ein Rückgrat der CDU, aufgekauft und verwertet haben seit 2005. Und das hat ihn ja erst dann sozusagen wertvoll gemacht, verdienstvoll im doppelten Sinne, für die ganz großen Investoren, nämlich also BlackRock. Und von diesen Wirtschaftsberatern wie die Kanzlei Meyer Braun gibt es in Deutschland eine ganze Reihe. McKinsey sind vielleicht die bekanntesten, aber bei weitem und schon lange nicht mehr die wichtigsten. Da kommen Accenture und Freshfields und so weiter. Und sie haben heute wesentlich die Umstrukturierung, sowohl die Reindustrialisierung wie die Deindustrialisierung in der Hand. Und auch das würde bedeuten, sie müssen reguliert werden in ihrer Beratungstätigkeit. Und was kann jetzt vor dieser Riesenaufgabe, nachdem man das jahrzehntelang so hat laufen lassen, ist es natürlich klar, dass wir da nicht so schnell rauskommen. Und es fehlen ja gegenwärtig auch die Kräfte, die das machen können. Andererseits, an der gegenwärtigen Bundesregierung können wir das ja sehen. Das ist ja eine Regierung aus abstürzenden Parteien. Die haben ja fast nichts mehr hinter sich. Und deswegen ist es notwendig, dass sich aus der Zivilgesellschaft eine neue, breite, vernetzte, in Deutschland, in Europa, weltweit vernetzte neue Oppositionsbewegung entwickelt, in der auch unsere kleine Attac-Abteilung eine Rolle spielen muss. Soweit, vielen Dank.
Hier Antworten von Werner Rügemer auf Fragen aus dem Webinar.
Du fragst, ist das jetzt eine Spezialität der US-Akteure? Ja, das ist so. Niemand hat in Deutschland so viele Aktien, also Miteigentum an deutschen Banken und Unternehmen wie BlackRock. Es gibt keinen deutschen Akteur, der so viele Aktien hat wie BlackRock. Und der Aktionär, der an der zweiten Stelle steht, ist auch kein Deutscher, kein deutsches Unternehmen, sondern ist Vanguard. Das heißt also, Monopolkapital kann man in einer neuen Weise sagen. BlackRock ist der größte Eigentümer gleichzeitig von etwa 18.000 Unternehmen im westlichen Kapitalismus, die meisten in den USA natürlich, aber auch in allen wichtigen westlichen Staaten in der Europäischen Union, aber auch etwa in Indien, in Kanada, in Australien. Insofern ist das ein neuartiges kapitales Monopol, aber eben von amerikanischen Akteuren geführt. Und was ja dazu kommt, diese führenden amerikanischen Kapitalorganisatoren von BlackRock, von denen es etwa 300 bis 400 gibt, die sind ja zusätzlich begleitet von wesentlich 95% amerikanischen Beratern, die dann jeweils als PR-Agenturen, als Wirtschaftskanzleien, als Wirtschaftsprüfer, als Unternehmensberater die Aktivitäten von BlackRock, Vanguard, State Street, Wellington, Fidelity und so weiter in Deutschland begleiten, wenn es etwa um den Kauf, um die Umstrukturierung von Unternehmen gibt. Also wenn beispielsweise gegenwärtig Bayer Abteilungen in die USA verlegt, dann sind da diese amerikanischen Berater noch dabei, während BlackRock und Co. die führenden Aktionäre sind. Oder der bekannteste Rüstungskonzern in Deutschland ist Rheinmetall. Aber seit er in einem Aufstieg begriffen ist, besonders schneller Art, nicht zuletzt durch den Krieg der Ukraine, der von Deutschland aus beliefert wird, das haben auch die amerikanischen Kapitalorganisatoren gemerkt und sie haben sich zu den größten Aktionären von Rheinmetall gemacht. Also unter den 10 größten Aktionären von Rheinmetall sind 8 amerikanische. Insofern ist deine Frage, was ist da jetzt besonders an dem Monopolkapital? Ist da jetzt das Amerikanische was Besonderes? Ja, leider ist das was ganz einfach auch zu definierendes, faktenmäßig ganz einfach festzustellen. Und eine zweite Frage war, würde das besser, wenn das deutsche Kapital, ich habe ja nicht gesagt, dass die Alternative darin liegt, das deutsche Kapital wieder an die Macht zu bringen, sondern die Alternative besteht darin, dass wir die Investoren regulieren müssen, ob sie jetzt Hintertupfing oder Deutsch sind. Sie sind gegenwärtig nicht reguliert. Sie können sich aussuchen, welche Unternehmen kaufen wir auf. Die deutsche Regierung, die Europäische Union macht da keine Auflagen. Beispielsweise, dass BlackRock und Vanguard und State Street die größten Aktionäre im deutschen Wohnungsmarkt sind. Gleichzeitig die führenden Aktionärsgruppen in den größten vier, fünf Wohnungskonzernen in Deutschland sind. Gleichzeitig bei Vonovia, bei Deutsche Wohnen, bei LEG. Das muss reguliert werden, ob das jetzt deutsche oder amerikanische oder sonstige Investoren sind. Das ist die Alternative. Und es ist die Befolgung der in der UNO weltweit beschlossenen Arbeitsrechte. Die sind von der Bundesregierung, von der EU ausgehebelt worden. Das, was wir als prekäre Arbeitsverhältnisse immer mehr haben, das verletzt systematisch die Arbeitsrechte der UNO. Also das müssen wir holen. Das wäre die Alternative. Und da stellt sich nicht diese Frage, ja, ist das dann mit deutschem Kapital besser oder so? Dann die Frage, wie kann es sein, dass die DAX-Werte gleichzeitig mit der sich beschleunigenden Wirtschaftskrise steigen? Ja, das ist genau die Logik, die ich geschildert habe. Die amerikanischen Kapitalorganisatoren, die ja auch gleichzeitig Unternehmen sind, wie BlackRock, sie gelten ja auch mit Zustimmung der Europäischen Union immer noch als Schattenbanken. Offizieller Begriff, weil sie eben nicht als Banken gelten und noch weitgehend unreguliert sind. Und die Praktiken dieser neuen Kapitalorganisatoren wie BlackRock gehen ja noch über das hinaus, was wir als neoliberal gelernt haben zu kritisieren. Das heißt also, sie haben im Laufe des letzten Jahrzehnts, beginnend auch mit der stummen Zustimmung der Dauerkanzlerin Angela Merkel, sie haben in Deutschland sich die wichtigsten, profitabelsten Unternehmen rausgesucht, in denen sie zu den führenden Aktionärsgruppen geworden sind. Beispielsweise im größten Wohnungskonzern Vonovia, bei Rheinmetall und so weiter. Und in diesen selektiven, profitablen Unternehmen, dort gehen sie weiter profitabel vor, verkaufen einzelne Teile, lagern Zulieferer aus und können deswegen höhere Gewinne rausholen, höhere Boni an die Manager ausschütten. Während gleichzeitig drumherum die Arbeitsplätze abgebaut werden und für die Mehrheit der Beschäftigten entweder die Stagnation der Löhne oder ein Absenken der Kaufkraft oder die Arbeitslosigkeit, die prekäre Arbeit zunehmen. Das ist die Logik, die wir, das heißt die Bundesregierungen der letzten Jahre und auch die Europäische Union, die das gefördert haben. Die haben das gefördert oder zugelassen, dass diese Gewinnlogik zu Lasten der Volkswirtschaften, zu Lasten der Mehrheit der Beschäftigten durchgeführt und verschärft worden ist. Und das würde natürlich auch mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz noch weitergehen. Ich habe ja nicht gesagt, vergesellschaften, sondern regulieren. Das heißt also, um es mal am Wohnungsmarkt deutlich zu machen. Da hat ja die Berliner Initiative Deutsche Wohnen enteignen schon ziemlich gute Vorschläge gemacht, nämlich, dass es nicht einfach darum geht, etwas zu vergesellschaften oder in staatliches Eigentum zu übertragen, sondern es neu zu organisieren. Denn der Staat, der ja bisher so eng mit den Kapitalisten komplizenhaft zusammengearbeitet hat und denen immer mehr erlaubt hat, der Staat ist ja an für sich genommen heute kein zuverlässiger Vertreter der Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen gehört es ja zum Konzept der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, dass nicht einfach jetzt beispielsweise das Land Berlin die Wohnungen übernimmt, sondern dass es da eine zivile, auch menschenrechtliche Organisationsform geben muss mit Beschlussorganen, mit Beteiligung der Mieter und so weiter. Und von daher ist es notwendig, dass auch die Arbeitsrechte, ich betone das nochmal, die Arbeitsrechte nach den UN-Vorgaben übernommen und eingehalten werden müssen. Und zu den Menschenrechten nach UN gehört auch beispielsweise eine leistbare Miete für Familien, die eben durch die Miete nicht überfordert werden dürfen, sondern ihren Lebensunterhalt neben der Miete menschenwürdig betreiben können. Das heißt also, wir müssen sehr viele Regulierungen einführen, die bisher durch die neoliberale Wirtschaft und durch die staatliche Komplizenschaft ausgehebelt worden sind. Die Frage, hat die Deindustrialisierung so viel mit den USA zu tun? Ja, zunächst mal, weil das hat begonnen mit der Agenda 2010, der kleinen Ampelregierung, die 1998 angefangen hat, SPD und Grüne, Bundeskanzler Gerhard Schröder, Vizekanzler Josef Fischer von den Grünen. Und die haben ja mit der Agenda 2010 begonnen. Die Agenda 2010 hatte ja zwei wichtige Teile. Einmal die Entflechtung der Deutschland AG, so hieß das. Das besagte, damit der Standort Deutschland international wettbewerbsfähig werden kann, muss die enge Verzahnung deutscher Banken und Versicherungen, also Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, Allianz, Versicherung mit den deutschen Wirtschaftsunternehmen, Konzernen, die muss aufgelöst werden. Also laden wir steuerbegünstigt ausländische Investoren ein, Unternehmen in Deutschland zu kaufen. Die reale Einladung ging ja in die USA. Die Schröder-Regierung hat extra eine Abteilung aufgemacht mit dem Chef der Deutschen Bank, Hilmar Koppel, der in den USA im Auftrag der Schröder-Fischer-Regierung herumgereist ist und hat gesagt, hier könnt ihr jetzt in Deutschland steuerbegünstigt Unternehmen zunächst mal des Mittelstands aufkaufen. Und deswegen kamen ja ab 2000 dann zunächst mal sozusagen die zweite Liga der amerikanischen neuen, nicht regulierten Investoren nach Europa, nach Deutschland. Also die Private Equity Investoren, die dann Heuschrecken genannt worden sind aufgrund ihrer Brutalität. Und die haben dann angefangen und haben bis heute etwa 10.000 deutsche Mittelstandsfirmen gekauft und verwertet. Und dabei sind Hunderttausende Arbeitsplätze verloren gegangen, ausgelagert oder stillgelegt worden, weil sie sich nicht mehr gelohnt haben. Aus Sicht dieser gewinngeilen amerikanischen Investoren. Also seit 2005 hat dann zum Beispiel auch Friedrich Merz als Anwalt einer solchen amerikanischen Wirtschaftskanzlei, Mayer Brown, mit ihrer Filiale in Düsseldorf, solche amerikanischen Heuschreckeninvestoren beraten. Und das war sozusagen der Anfang dieser Deindustrialisierung. Und das ist dann in größerem Stil, etwa seit der Finanzkrise, mit den ganz großen Investoren, also Stichwort BlackRock, fortgeführt worden. Und Vorreiter dessen Dienstleistungsbereich, Vorreiter bei der Verarmung der abhängig Beschäftigten, war ja bekanntlich Amazon oder United Parcel Service oder beispielsweise auch McDonald's, die Dienstleistungen neu aufgebaut haben, aber gleichzeitig die Arbeitsplätze dann möglichst knapp halten und gleichzeitig eben auch verarmen in prekäre Arbeitsverhältnisse, die ja vielfach ganz gezielt mit Migranten aufgefüllt werden. Das ist beispielsweise auch bei den jetzigen ja alles amerikanischen Unternehmen, das größte Taxiunternehmen der Welt, auch in Deutschland höchst aktiv in allen Großstädten. Uber, der größte Taxidienst, aber inzwischen auch erweitert zum größten LKW-Transportdienst. Uber-Dienstleistung organisiert höchst prekäre Arbeitsverhältnisse, ganz gezielt auch mit einer neuen Form des Rassismus, holt sich möglichst billige migrantische Fahrer aus den verarmten Slums, den europäischen Großstädten, ob das jetzt London oder Paris oder Berlin ist. Und insofern haben wir es mit einer Deindustrialisierung zu tun, gleichzeitig natürlich mit dem Aufbau einer Reindustrialisierung oder im Dienstleistungsbereich. Aber was ja nicht das Ziel hat, die Volkswirtschaft zu fördern. Also bis etwa 1980 galt in der Bundesrepublik Deutschland das Ziel der Vollbeschäftigung als politisches Ziel einer Regierung. Das zu fördern durch verschiedene Maßnahmen galt auch in der Europäischen Union, in den anderen EU-Staaten. Aber dann wurde das abgelöst. Das gilt seitdem nicht mehr. Und deswegen konnten sich diese neuen, vor allem faktisch unter Führung amerikanischer Investoren, die halt hier am erfahrensten, am aggressivsten sind, auch das meiste Geld haben. Deswegen haben sie diese Entwicklung der nicht volkswirtschaftlichen Reindustrialisierung, Dienstleistungsaufbau und so weiter beschleunigt. Und was um diese Unternehmen herum passiert, in der Volkswirtschaft, mit der Mehrheit, das ist denen egal. Und das Gleiche nochmal verschärft gegenüber den westeuropäischen Staaten ist ja auch in den osteuropäischen Staaten passiert, sodass zwischen Kroatien, Kosovo und den baltischen Staaten im Durchschnitt etwa 25% der Menschen entweder verarmt sind oder eben als migrantische Arbeiter in Europa oder weltweit unterwegs sind. Die Gefahren bestehen vor allem in zwei Bereichen. Einmal beim Militär, das heißt in der Übernahme der Stellvertreterposition für die amerikanische Geostrategie. Das heißt also, die Ukraine war jetzt ein paar Jahre lang der Stellvertreterkrieger der USA, ist erschöpft, hat etwa 500.000, 600.000 Soldaten auf dem Altar der westlichen Werte hingeopfert. Das ist jetzt ausgeschöpft. Da kommt jetzt kein Menschenmaterial mehr nach. Da hilft es auch nicht, wenn man mehr Rüstung liefert, wenn die Soldaten nicht mehr da sind oder schwächer oder weniger werden. Deswegen ist es die Aufforderung der Trump-Regierung, dass jetzt die größeren EU-Staaten sich als Stellvertreterkrieger gegen Russland aufrüsten, was zum einen eine noch weitergehende Verarmung bedeuten würde und auch die Gefahr eines schließlichen Atomkrieges auf europäischem Boden unter amerikanischer Führung. Das ist die eine Gefahr. Und der zweite Bereich, warum wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien müssen, ist dieser wirtschaftliche Bereich, weil das Zulassen, das freie Zulassen, dieses freie Agieren der amerikanischen Kapitalorganisatoren, der Heuschrecken, der Hedgefonds, der BlackRockies, nur ganz selektiv deren Interessen bedient. Die lassen die Mieten steigen, die lassen die Nebenkosten bei den Mieten steigen, die lassen durch ihre Verkaufspolitik die Preise der Eigentumswohnungen steigen und die verarmen die Mehrheit der Beschäftigten. Auch das ist eine Abhängigkeit, wo ich meine, das ist das Mehrheitsinteresse, sich daraus zu befreien. Ja, natürlich, Trump, die Trump-Truppe, Trump-Regierung und die mit ihm verbundenen Konzerne, die wollen im Wesentlichen sich auf den systemischen Hauptfeind China konzentrieren. Pete Hegseth hat nach der Einordnung der europäischen NATO-Mitglieder, ihr macht jetzt 5% Militärbudget, gesagt, so jetzt fahre ich weiter nach Asien und da rüsten wir noch schneller auf, in Japan, in Taiwan, in Südkorea, in Indonesien. Das ist das Hauptziel, aber das ist ja im Prinzip nicht neu. Das hat Obama schon 2008 so im Prinzip erklärt. Wir orientieren uns jetzt gegen den systemischen Hauptfeind China. Das ist auch die Trump-Geostrategie, die der nur jetzt noch mehr operationalisiert. Und deswegen wollte er schnell Frieden in der Ukraine mit Russland machen, wobei das natürlich für die Trump-Truppe auch deswegen ganz einfach war, weil die ja keinen Cent am Ukraine-Krieg verdienen. Die Verdienste, die Gewinne am Ukraine-Krieg, das haben die großen amerikanischen Rüstungskonzerne Lockheed, Raytheon, Boeing und General Dynamics und die großen Energiekonzerne. Da haben die Trump-Multimilliardäre keine Aktien drin. Die können schnell sagen, mach den Krieg zu Ende. Wir gewinnen da nichts dran. Wir wollen jetzt, und das ist ja der Zugriff, den die Trump-Regierung schon von Anfang an angestrebt und jetzt offensichtlich weitgehend realisiert oder vertraglich jedenfalls geklärt hat. Wir wollen für unsere Unternehmen, die mit der Trump-Regierung verbunden sind, was nicht die alten bisherigen führenden US-Konzerne sind, wir wollen die Lizenzen für den Abbau der seltenen Erden, der kritischen Mineralien, der Bodenschätze in der Ukraine. Das wollen die. Klar, Frieden ist für die wurscht. Sie wollen Zugriff auf die Ukraine haben und das scheint auf dem Wege zu sein. Aber wie sein Verteidigungsminister Hexet den Europäern eingetrichtert hat, die 5% Aufrüstung gegen Russland, das macht ihr jetzt in Europa. Die Frage war das Recht auf Eigentum. Also wenn man die ganze UNO nimmt, einschließlich des Völkerrechts und der Menschenrechte, dann kannst du ohne jegliche Verrenkung Eigentum, auch privates Eigentum, so einhegen, dass es volkswirtschaftlich und für die Mehrheitsbevölkerung dienlich ist. Wenn du die Arbeitsrechte mit vollem Lohn, mit den drei Sozialversicherungen, die dann auch ausreichen müssen für die Rente, für die Gesundheitsversorgung, für die Arbeitslosenversicherung, wenn du das so gestaltest, dass das Eigentum sich daran halten muss und wenn du nach UN-Recht, nach Völkerrecht die nationale Souveränität regelst, dann kannst du beispielsweise auch diese bisherigen ungebremsten Freiheiten der amerikanischen Investoren in der Europäischen Union und in Deutschland von BlackRock und so weiter, die kannst du einhegen. Das ist überhaupt kein Problem und insofern schließt sich die Frage nach dem chinesischen Modell hier zwanglos an. In China sind tausende amerikanische westliche Unternehmen aktiv, auch als private Unternehmen. Aber was sie dort machen müssen, das ist das, was sie in den USA oder in Deutschland oder in einem Staat der Europäischen Union niemals machen würden. In China müssen sie Regularien akzeptieren, die sie in Deutschland nicht akzeptieren brauchen. Das tun sie aber, um in China teilzuhaben an dieser Entwicklung, die nur dort läuft. Und dieses Modell zeigt, dass unter einer nationalen Souveränität mit einer der Mehrheitsgesellschaft verpflichteten Regierung auch privates Eigentum zu einer volkswirtschaftlichen, menschenrechtlichen Gestaltung der Wirtschaft, der Unternehmen, der Arbeitsverhältnisse gezwungen werden kann und gezwungen wird. Und deswegen können wir im Prinzip davon lernen, wobei natürlich das mit der ganz anderen Vorgeschichte, die wir im Zentrum des entwickelten Kapitalismus in Westeuropa, in den USA haben, dass wir da nicht das Gleiche machen können wie in China. Das ist ja banal. Aber mit den Prinzipien, mit denen China in kurzer Zeit zur erfolgreichsten Industrie-, Dienstleistungstechnologie-, Handelsnation der Welt geworden ist, unter Einbeziehung der Mehrheitsgesellschaft mit einer nachhaltigen Erhöhung der Arbeitseinkommen, auch wenn die von einer sehr niedrigen Basis ausgehen musste, das hat kein anderer Staat so geschafft. Und deswegen meine ich auch, solche Initiativen, wie wir das mit Attac sind, Wir müssen uns auch internationalisieren. Wir müssen auch Kontakte aufnehmen, nicht nur mit vergleichbaren Initiativen in der Europäischen Union, in Europa, sondern auch in den USA und auch in China, auch in den BRICS-Staaten. Internationalisierung gehört heute zu den notwendigen Dimensionen des Arbeitens. Die Frage war die, ist die Tatsache, dass die enge Mitarbeit von dem jetzigen Bundeskanzler Merz bei BlackRock ein Anlass werden kann, über diese Abhängigkeit, die ja in Merz und BlackRock und in dieser Verbindung sozusagen verkörperte Abhängigkeit vom US-Kapital, ob da jetzt stärker öffentlich diskutiert oder auch dann entsprechende Konsequenzen verlangt werden. Das hoffe ich natürlich. Ich habe ja mit der seit 2020 bestehenden Initiative gegen BlackRock, wir haben jetzt zum ersten Mal in Deutschland dargestellt, wie BlackRock als größter Aktionär in Deutschland in den DAX-Konzernen und den MDAX-Konzernen seinen superreichen Kapitalgebern, denen ja die Dividenden, die Gewinne zugeleitet werden durch BlackRock, wie BlackRock diese Superreichen durch den Einsatz von 4 Dutzend Briefkastenfirmen in den Cayman Islands und so weiter zur Steuerflucht verhilft, also auch zur Verarmung des deutschen Staates beiträgt. Demnächst wollen wir eine zusammengefasste Veröffentlichung dieser Praktiken in die Öffentlichkeit geben, auch gezielt an die Allianz Vermögen besteuern jetzt, die aus 22 Initiativen, Organisationen, Gewerkschaften usw. besteht. Es gibt ja auch die Initiative Finanzwende und andere, die sich ja verstärkt um die Besteuerung von Vermögen kümmern. Wir hoffen, dass wir damit diesen einen Punkt der gefährlichen, verarmenden Abhängigkeit Deutschlands von amerikanischen Großinvestoren wie BlackRock in die öffentliche Diskussion einbringen können. Also die Rüstung hat Priorität. Das unterstützen natürlich auch die großen Investoren wie BlackRock und die Infrastruktur, die Arbeitsverhältnisse. Das ist nur noch sekundär. Wenn da der Staat auch finanziell eingreifen will, dann ist das untergeordnet der Priorität Rüstung. Das ist natürlich eine dieser Gefahren, aus der wir uns befreien müssen. Denn diese Gefahr wird im Wesentlichen A durch die amerikanische Regierung, durch die amerikanische Militärgeostrategie und durch die großen, hier jetzt dominierenden amerikanischen Investoren wie BlackRock, Vanguard und so weiter forciert. Also führend bei der Nichtunterzeichnung der ILO Menschen- und Arbeitsrechte, das sind ja die USA. Es gibt 190 ILO-Konventionen zum Arbeits- und Sozialrecht. Die USA sind sozusagen weit führend noch vor Katar. Sie haben etwa 10 dieser 190 ILO-Konventionen ratifiziert. Rechte von Gewerkschaften und Belegschaftsvertretungen, die sind nicht unterzeichnet. Auch nicht die zu den Sozialversicherungen. Und die USA haben ja noch etwa ein Dutzend sogenannte abhängige Territorien, wo ja auch viel ausgelagerte Industriearbeit gemacht wird, wie beispielsweise Puerto Rico. Und für dieses US-Territorium gelten noch weniger dieser ILO-Arbeitsrechte. Und das gilt auch für diesen Dutzend Territorien, die zu den USA in Asien und so weiter gezählt werden. Die Niedriglöhnerei wird auch von der indischen Regierung weiter gefördert. Also die neuesten Apples durch Foxconn montiert in Indien. Da bekommen die Frauen 80 Cent in der Stunde. Insofern haben wir hier insgesamt im Westen eine Verletzung von ILO-Konventionen, die von europäischen EU-Staaten ratifiziert worden sind, aber zunehmend nicht mehr eingehalten und verletzt werden. Ich sehe gar keinen Widerspruch zwischen nationaler Souveränität und Internationalismus. Die Mitgliedstaaten der EU müssen in diesem Sinne national souverän werden, müssen national den Investoren, woher sie auch kommen, Auflagen machen können für Mieten, für Arbeitsverhältnisse und so weiter. Das ist ja auch in der UNO überhaupt kein Widerspruch. Im Gegenteil, auch die UN-Charta verlangt die Nichteinmischung von Staaten in die Angelegenheiten anderer Staaten. Und gleichzeitig ist ja die UN eine Organisationsform des Internationalismus. Nur eben diese Verbindung, nationale Souveränitäten verbinden sich international, wird ja gerade durch die amerikanische Praxis verletzt und zerstört. Die USA sind ein nationalistischer Staat, der nach seinem National Interest die gesamten Weltverhältnisse regeln, ordnen will und gleichzeitig den anderen Staaten die nationale Souveränität abspricht und für eine Globalisierung, eine Internationalisierung eintritt, die sich nach dem nationalen Interesse der USA richtet, die für sich vorbehalten, der einzige nationale souveräne Staat zu sein.